Feministische Bibelgespräche, der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Willkommen zu unserem feministischen Bibelgesprächen. Bei mir ist meine Freundin Lucia. Da freue ich mich immer wieder drüber, mit dir zu reden, Lucia.
Ach, ich auch.
Du bist Professorin an der Universität Basel und ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Genau. Hallo alle miteinander, ein herzliches Willkommen, auch von mir.
Wir haben ja im letzten Podcast immer wieder über Paulus gesprochen und auch mit Paulus-Forscherinnen das ganz intensiv beleuchtet. Und weißt du, ich sehe jetzt auf einmal einen Paulus, der eine leuchtende Vision hatte. Eine Vision davon, dass es ein respektvolles Miteinander von versklavten und freien Menschen geben kann. Ein Miteinander von Menschen verschiedener Geschlechter, verschiedener Religionen und alle in einer Gemeinschaft mit gegenseitigem Respekt. Und eigentlich ist es genau diese Vision, die wir auch heute so dringend brauchen.
Ja, also auch mir sind die Augen neu aufgegangen über das nuancierte Denken des Apostels. Und ich frage mich schon, wie jemand aus dem ersten Jahrhundert nach Christus so weltoffen und menschenfreundlich denken konnte.
Ja, ist doch gut, dass wir das nachlesen können in seinen Briefen bis heute. Aber Paulus war das ja auch nicht in die Wiege gelegt worden. Er selbst sagte ja, er hatte eine Offenbarung.
Ja, ja. Ihm sind die Augen neu aufgegangen in Damaskus oder kurz vor Damaskus. Und da hatte er diese Offenbarung. Zuerst wurde er blind. Das ist ja auch interessant, dass er zuerst gar nichts mehr gesehen hat, also nach dem Motto, rien ne va plus. Und dann begann er anders zu sehen, neu.
Ja, also ich frage mich immer wieder, wenn ich das höre, was geschieht da eigentlich bei einer Offenbarung? Wie können wir uns das heute vorstellen und was ist ihm da geschehen in Damaskus?
So genau können wir das natürlich nicht nachzeichnen. Paulus war unterwegs, er war viel unterwegs in seinem Leben. Und kurz bevor er in Damaskus ankam, stürzte er. Ob er einen Unfall hatte, ob er einfach geschwächt war von der Reise, das weiß ich nicht. Er fiel zu Boden. Und dann hörte er eine Stimme und sah ein Licht. So erzählt er es. Also danach lag er für ein paar Tage völlig am Boden, und zwar nicht nur physisch, sondern vor allem seelisch.
Ja, also er war völlig, da steht sogar, glaube ich, 3 Tage, konnte er gar nichts mehr sehen und sich auch selbst nicht mehr helfen. Und da war er wirklich angewiesen auf seine Reisegefährten. Die haben ihn dann an der Hand genommen und haben ihn in die Stadt hineingeführt. Paulus selbst war in diesem Moment völlig orientierungslos.
Und dann, so erzählt es die Apostelgeschichte, dann kam ja noch Hananias zu ihm.
Ja.
Das war ein sehr freundlicher Mensch, der Paulus eigentlich nicht kannte, der ihn aber aufsuchte und irgendwie wieder mit Kraft erfüllen konnte. Also ohne diesen sehr fähigen Menschen wäre es vielleicht gar nicht so gut rausgekommen mit Paulus.
Ja, auch das ändert jetzt irgendwie meine Vorstellung von dieser Offenbarung. Ich hatte das immer so im Kopf. Paulus hat diese Stimme gehört und das Licht gesehen und zack, war er anders. Aber hier, wenn wir das wirklich genau nachlesen, dann brauchte er doch eine ganze Zeit lang, um das wirklich zu verstehen, was an ihm passiert war. Und er brauchte vor allen Dingen Menschen, die ihm geholfen haben. Zweimal ist ihm geholfen worden von den Reisegefährten und nachher von dem Hananias. Die waren ganz wichtig für ihn.
Weißt du, irgendwie erinnert mich diese Begebenheit an die Geschichte mit dem Blinden aus dem Markus-Evangelium Kapitel 8. Ein Blinder, der neu und anders sehen kann, und was da geschehen ist, das erinnert mich an diese Sache bei Paulus.
Ach Lucia, das ist ja jetzt ein Gedankensprung. Moment, wie kommst du jetzt auf diese Heilung mit dem Blinden?
Ja, irgendwie. Lies sie doch mal vor, Ulrike, diese kleine Geschichte.
Gut, ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alle scharf sehen. Also es geht wirklich ganz eindeutig um Sehen. Siehst du was? Er sah was? Ich sehe. Er sah deutlich. Also 6-mal insgesamt kommt in diesen wenigen Versen das Wort Sehen vor. Und weißt du, was mir auch noch auffällt? Der Blinde, der bittet gar nicht um Hilfe. Denn die anderen handeln, ich lese nochmal, sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und da frage ich mich, wer sind denn diese Leute, diese sie?
Ja, ja, das ist eine sehr schöne Frage. Die sind ja wie unsichtbar in diesem Plural, einfach sie. Stellen wir uns das mal vor, ein Mensch sieht schlecht, er ist sozusagen blind. Und da sind Leute, die ihn sehen, die ihn wahrnehmen und nicht so sitzen lassen. Hast du in der Auslegungsliteratur schon mal darüber was gelesen, wer diese Leute sein könnten?
Ehrlich gesagt, ich erinnere mich da an keine Auslegung, die sich für diese Leute interessiert hat. Ich meine, das waren halt irgendwelche Leute, denen wurde keine Beachtung geschenkt.
Ja, genau, das waren wahrscheinlich Frauen. Frauen, Kinder und Geschwister oder einfach liebe Menschen, auf jeden Fall, die den Blinden nicht in seinem Schwarz sehen oder seiner Dunkelheit sitzen lassen wollten. Sie haben es auf sich genommen, zu Jesus zu gehen. Sie hofften auf Hilfe, aber eben nicht nur in ihrem Herzen, sondern sie handelten auch danach.
Ja, wenn auch für die Auslegungen diese Menschen nicht wichtig waren, aber für den Blinden waren sie auf jeden Fall sehr wichtig. Denn sie haben ihn gesehen und sie haben sich für ihn aktiv eingesetzt.
Sie hofften, dass der Rabbi Jesus helfen könnte. Also sie sind aktiv geworden, wie du sagst. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil sie ja dann darum baten, dass er ihn berühre. Und Ulrike, da steht das griechische Wort haptomai. Und das ist doch eine deiner Lieblingsvokabeln.
Ja, da hast du total recht, Lucia. Haptomai, das ist so ein tolles Wort. Es glitzert und leuchtet. In dem Verb haptomai steckt das Wort hapto. Und das bedeutet eine Kerze anzünden oder ein Feuer anzünden. Eine Welle der Energie breitet sich aus. Und überall, wo dieses Wort haptomai vorkommt, handelt es sich nie um eine zufällige Berührung. Da fließt immer ganz viel göttliche Energie und Dynamik, Dynamis. Menschen stehen neu auf, wie zum Beispiel die Schwiegermutter des Petrus, die im Fieber lag, oder der junge Mann in Nain, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Jawohl, ja. Dieses Berühren hat es wirklich in sich. Und die guten Menschen hier, ja, die wollen also, dass ihr Freund oder Verwandter berührt wird, von einer Energie, wie du sagst, erfasst wird, die ihn aufleben lässt. Es geht also irgendwie um lebendig werden, ja, um Auferstehung und nicht nur um eine Augenkorrektur.
Auf jeden Fall. Jesus berührt ihn. Er legt ihm die Hände auf. Er spuckt sogar auf die Augen. Sowas wird eigentlich sonst nicht so ausführlich erzählt. Aber das ist schon bemerkenswert.
Und dann schau mal diesen Dialog an, Ulrike. Da heißt es, Jesus fragt, siehst du etwas? Und er schaut und sagt, ich sehe, Menschen gehen umher wie Bäume.
Also sieht er vielleicht noch nicht so richtig? Muss Jesus deshalb die Prozedur noch ein zweites Mal machen, ihn nochmal berühren? Und dann erst sieht er scharf, schreibt die Luther-Übersetzung?
Ja, also in dieser Übersetzung wirkt Jesus wie ein Wunderoptiker. Jesus selbst hat sich nie als Wunderheiler gesehen. Und darum sollten wir ihn eigentlich auch nicht so schnell als solchen einordnen. Von Heilung ist ja auch nicht die Rede in dieser Geschichte. Der Mensch, den seine Mitmenschen zu Jesus bringen, der erhält ein Paket, ein Energiepaket mit der guten Kraft Gottes, so wie du es geschildert hast. Und diese Kraft braucht er, um selbst zu verstehen, was er eigentlich sieht.
Ja, und was sieht er eigentlich? Jedenfalls doch beim ersten Mal wird das doch so genannt. Er sieht Leute wie Bäume, die umhergehen. Lucia, was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Wir müssen diese Geschichte im jüdischen Kontext lesen. Wie alles andere auch, das sagen wir ja immer wieder. Bethsaida, also wo diese Geschichte lokalisiert ist, war eine kleine jüdische Stadt. Hier wohnten Menschen, die die Schriften kannten und die Psalmen singen konnten. Und darum höre ich diesen Satz, er sah Menschen wie Bäume, da höre ich Psalmen anklingen. Menschen mit Bäumen vergleichen, das ist Psalmensprache. Schau doch zum Beispiel den Psalm 1 an.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du das jetzt so sagst, Psalmensprache, fällt mir der Psalm auch sofort ein. Aber auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Also, Lucia, ich lese jetzt aus diesem Psalm 1 die ersten Verse vor. Glücklich sind die Frau, der Mann, die nicht nach den Machenschaften der Mächtigen gehen, nicht auf dem Weg der Gottlosen stehen, noch zwischen Gewissenlosen sitzen, sondern ihre Lust haben an der Weisung Gottes, diese Weisung murmeln Tag und Nacht. Wie Bäume werden sie sein, gepflanzt an Wasserläufen, die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit, und ihr Laub welkt nicht. Was immer sie anfangen, führt zum Ziel. Ja, jetzt verstehe ich, der Psalm passt wirklich zu diesem Detail, dass Jesus erstmal die Menschen aus der Stadt hinausgeführt hat, hin zum Wasser, wo die dicksten Weiden stehen und die größten Feigenbäume. Und sie werden wie Bäume sein, gepflanzt an Wasserläufen. Das ist wirklich ein wunderbares Bild.
Ein ganz schönes Bild. Und ich denke, den Menschen gehen die Augen auf in dieser Geschichte über seine Mitmenschen. Er beginnt zu sehen, wie tapfer sie sind, wie sie nicht wanken wie Bäume. Er erkennt, dass sie, ich sag mal, Schatten spenden, Frucht bringen und tun, was anderen hilft. Also das finde ich schon gewaltig. Wir müssen diese kleine Geschichte verwurzelt im jüdischen Glauben und unbedingt zusammen mit den Psalmen lesen, um zu verstehen, was der Mensch hier endlich erkennt.
Ja, das ist für mich jetzt eine ganz neue Sicht auf diese Geschichte. Also, wir verabschieden uns jetzt von einer Auslegung, die erzählt, dass ein blinder Mensch, der kein Augenlicht hatte, jetzt durch Christus irgendwie eine Augenkrankheit weggemacht bekommen hat. Sondern wir erzählen und wir hören und lesen, der Mensch wird als Ganzer wiederhergestellt. Nicht nur seine Augen, sein Sehen wird anders. Er sieht, wie er vorher nie mehr gesehen hat. Er sieht Menschen, die erhobenen Hauptes umhergehen. Menschen, die fest verwurzelt in den Weisungen der Schriften sind. Und er sieht, dass seine Mitmenschen die Welt und ihn nicht aufgegeben haben.
Die Geschichte erzählt also von jemandem, der unter der römischen Herrschaft seine Perspektive oder den Kompass oder die Glaubenskraft verloren hat. Er oder sie hat vielleicht nur noch schwarz gesehen für sich und ihr Volk.
Also Lucia, ich muss doch noch mal ein letztes Mal nachfragen. Da heißt es doch am Ende, er konnte alles scharf sehen. Also doch mal die Frage, was steht denn da genau? Geht es da um Sehschärfe oder um was anderes?
Also wenn ich da den griechischen Text blicke, dann steht da das Wort Telaugos und das heißt von Ferne leuchtend, hell scheinend, so wie der Mond in der Nacht von Ferne leuchtet. Also die Person, die sieht nicht einfach scharf, nein, sondern sie sieht die Wirklichkeit, wie Psalm 1 sie schildert. Sie nimmt wahr, wie stark die Menschen sind. Sie leuchten wie Bäume. Also er sieht die Menschen in einem anderen Licht.
Er sieht die Menschen im Mondlicht statt im Sonnenlicht, wenn wir die Vokabel so ernst nehmen.
Ja, kann man so sagen. Und wenn der Mond scheint, ja, dann ist alles anders beleuchtet. Bestimmte Umrisse treten ganz deutlich hervor, die Farben aber verblassen. Und das Helle reflektiert dann das Mondlicht und leuchtet ganz, ganz hell. So, dass wirklich alles anders aussieht.
Also dieser Mensch schaut jetzt auch ganz anders. Ein Mensch hat seine Hoffnungen verloren, sein Glauben an die Mitmenschen verloren. Er hält sie nicht mehr für fähig, etwas Gutes hervorzubringen. Und jetzt sieht er diese Menschen ganz neu in einem veränderten Licht.
Das können wir so sagen. Also Psalm 1 lenkt ja als erster Psalm des dicken Psalmenbuches überhaupt unseren Blick auf die Menschen, die wie Bäume an Wasserbächen sind. Also er preist die Menschen glücklich, die fest gegründet in der guten Weisung Gottes leben.
Ja, und Menschen, die gute Früchte bringen, trotz der widrigsten Umstände.
Ja, und die widrigsten Umstände, das ist ja jetzt im Kapitel 8 des Markus-Evangeliums ganz klar, das war Hunger.
Ja.
Die Menschen leiden wirklich massiv Hunger. Ja. Und das passt zur Nachkriegszeit, in der das Markus-Evangelium geschrieben wurde. Die harte Hand der Sieger presste die Bevölkerung in Judäa und Jerusalem zu Boden, physisch und psychisch.
Ich kann mir das so gut vorstellen, dass in dieser Zeit der blinde Mensch seine Kraft verloren hat, dass er nur noch schwarz gesehen hat und dass er nicht mehr an eine gute Wende glauben konnte. Und hier gehen ihm die Augen auf, wie viele gute Menschen um ihn herum sind, wie sie doch aufrecht und gütig sind wie Bäume, die Schutz bieten. Menschen, die Gutes tun, Frucht bringen wie Dattelpalmen und Traubenstöcke.
Ja, das ist Psalmensprache. Darum sagte ich zu Beginn, wir sollten die Leute nicht übersehen, die den Blinden zu Jesus bringen. Ich denke, sie sind die versteckten Heldinnen und Helden in dieser Geschichte. Denn der Blinde sieht nun, er erkennt nun, dass es doch einige Menschen gibt, die furchtlos und fürsorglich sind, ganz eben wie Psalm 1 sie lobt, beschreibt. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich feministischerweise wirklich stark machen möchte. Die unwichtigen Personen, in Anführungszeichen, ja, die entpuppen sich eben als zentral.
Das ist wirklich ein wichtiger Perspektivwandel. Und wenn wir die kleine Geschichte auf dem zeitgenössischen Hintergrund lesen, also auch auf dem jüdischen Hintergrund lesen, und auch auf dem Hintergrund von Psalm 1, dann können wir die nochmal ganz neu angucken. Und wer diesen Psalm nicht kennt, der verpasst den Schlüssel zu dieser Geschichte. Ja, denn es geht darum, genau diese Menschen zu sehen. Sie sind die Hoffnung für die Zukunft, weil sie einander durch die Dunkelheit tragen und nicht wanken, wenn ein rauer Wind bläst.
Ja, wir sind ja eigentlich gewohnt, viele Menschen in diesen Evangelien immer so als ungläubige Statisten und so zu verstehen. Also quasi einen so ein bisschen negativen Blick auf die Leute zu haben. Und gerade diese Geschichte zeigt doch, wie einem Menschen die Augen aufgehen über seine Mitmenschen. Die sind treu, die stehen zu ihm, die tun Gutes, die handeln entsprechend ihren Hoffnungen. Und ich denke, ja, das ist doch auch was, was wir für uns mitnehmen können.
Ja, das können wir wirklich mitnehmen. Und wir sind ja immer so gewohnt, solche Geschichten zu lesen und irgendwie so eine große theologische Bedeutung darin zu finden. Und dabei lohnt es sich doch, den Blick auf die zu lenken, die da sind, die niemanden im Stich lassen.
Man meint, die seien marginal. Das was seien einfach eben Statisten, irgendwelche Leute. Aber diese kleine Geschichte singt ein Loblied auf die kleinen Leute, wenn ich das mal so sagen soll. Menschen, die nicht wanken unter harten Bedingungen, die auf Gottes Nähe vertrauen, obwohl sie allen Grund dazu gehabt hätten, schwarz zu sehen, den Kopf in den Sand zu stecken und still zu sein. Und das ist das, was mich in dieser Geschichte so berührt. Es geht um den Glauben an die Würde und an die Kraft der Mitmenschen.
Ja, ich denke auch, das ist wirklich für die Gegenwart sehr relevant. In diesem Monat, am 4. Juli 2026, haben die USA ihren 250. Geburtstag gefeiert. Und viele von uns reiben sich die Augen über den Zustand der USA. Wir sehen das Zerbröckeln oder besser das Zerschlagen von demokratischen Institutionen und Werten. Und das leider nicht nur in den USA. Wir sehen das zu Recht mit Sorge. Aber zusammen mit Psalm 1 und der kleinen Geschichte aus Markus 8 wollen wir auch die Menschen sehen, die heute aktiv werden. Ihre Visionen und Hoffnungen sind doch fast dieselben wie Paulus damals. Die Vision: Wir fordern ein respektvolles Miteinander von Menschen verschiedener Geschlechter, verschiedener Religionen, verschiedener Nationen und alle in einer Gemeinschaft. Respektvoll. Und diese Menschen stehen auf für Menschenwürde und Demokratie.
Dies zu sehen, dass Menschen sich wehren für Demokratie und für Menschenwürde, das gibt mir Mut. Und es ist auf jeden Fall viel besser, als nur so Nachrichten zu hören und schwarz zu sehen und zu sagen und zu seufzen, alles geht den Bach runter. Viele Menschen gehen aufrecht in vielen Städten der USA. Aufrecht wie Bäume, festgepflanzt an Wasserläufen. Das ist ganz ein anderer Blick.
Ja.
Aktivistinnen und Aktivisten, die laufen ja Patrouille, habe ich gelesen, um Eisbeamte ausfindig zu machen und um gefährdete Menschen zu warnen. Bürgerrechtler geben Handbücher heraus, in denen sich Migranten und Migrantinnen über ihre Rechte informieren können. Es formiert sich wirklich Widerstand gegen die Abschieberazzien des Heimatschutzministeriums.
Ja, das sind die Menschen, die aufstehen und handeln und aktiv werden. Widerstand ist in den USA erprobt und hat auch religiöse Wurzeln. Und da gibt es doch dieses wunderbare Lied des Spiritual, We Shall Not Be Moved. Auf Deutsch heißt das, wir werden nicht wanken, wie ein Baum gepflanzt an Wasserläufen, werden wir nicht wanken. We Shall Not Be Moved. Das findet man auch im Internet. Es ist wirklich ein tolles Lied.
Und das ist direkt auf Psalm 1, also nach Psalm 1 komponiert. Es ist ein altes Lied, es wurde in den Südstaaten gesungen und heute hört man es in Minnesota wieder. Wir werden nicht wanken.
Ja, und das gemeinsame Singen, das gibt Kraft, das weckt die Zuversicht und das Gefühl, ich bin nicht alleine. Wir stehen gemeinsam auf und ein. Das Singen der Bürgerrechtlerin bezeugt, dass die Transformation von Unterdrückung zur Freiheit bereits begonnen hat. Wenn wir gegen Unrecht aufstehen, dann hat das auch etwas mit Auferstehung zu tun. Es ist ein politisches und körperliches Aufstehen, das getragen und bewegt wird von der spirituellen, religiösen Energie.
Ja, weißt du, da kommt mir ein Satz in den Sinn. Ich glaube von Ezel Gray, das war eine schwarze Bürgerrechtlerin. Und sie erzählt, wie einmal rassistische Weiße eine Klapperschlange auf die Veranda geworfen haben, wo sie gesessen ist. Und dann sagt sie, wir standen auf. Ich und Gott standen auf.
Das ist ja wirklich eine starke Formulierung. Ich und Gott standen auf. Wir stehen hier fest verwurzelt und wir wanken nicht.
Wir sind nicht alleine.
Auf jeden Fall.
Nun können wir uns doch Paulus wieder zuwenden, wie er neu gesehen hat. Sein Blick hat sich geöffnet für die Wunder der Welt, die so viel schöner und bunter waren, als er lange Zeit angenommen hatte. Aber eben das geschah nicht sofort, nicht auf göttlichen Knopfdruck. Paulus fiel nicht einfach vom Pferd und nach 3 Tagen sah er die Welt neu. Nein, Paulus absolvierte ja viele lange Fußmärsche. Er war unterwegs in Arabien, eben Damaskus, Syrien, Kilikien, Jerusalem. Und er begegnete ganz vielen Menschen, darunter zum Beispiel Priska und Aquila, bis er Worte gefunden hatte für das Evangelium vom Gekreuzigten als Sohn Gottes.
Ja, Lucia, du machst mit Recht darauf aufmerksam, dass Paulus um diese Sicht gerungen hat und zuerst gar nicht verstanden hat, was ihm geschah. Er hatte eine Offenbarung, so wie der Blinde im Markus-Evangelium eine Berührung hatte, etwas Unerklärbares. Aber das war dann noch lange nicht spruchreif und das ging auch nicht von heute auf morgen. Er musste seine Vision verstehen, sie mit Leben füllen, mit anderen darüber sprechen und sie dann in sein Leben hineinnehmen.
Ja, Paulus sagt ja selbst, er hätte 14 Jahre gebraucht, bis er das konnte. 14 Jahre, nicht nur 3 Tage. Und in dieser kleinen Markus-Geschichte braucht es ja auch etwas länger, bis der Blinde sieht. 2-mal nimmt Jesus einen Anlauf und das klappt nicht gleich mit dem neuen Blick.
Diese 2 Versuche sind interessant. Zudem spricht Paulus auch von 2 Offenbarungen, die er in seinem Leben hatte. Ich glaube schon, dass es Zeit braucht, bis unser Blick sich neu einstellen kann. Bis wir in den unterschiedlichsten Menschen das Gute sehen können und einander in Vielfalt respektieren können.
Ja, also vielleicht können wir das ja auch so nochmals verdeutlichen. Paulus sah lange Zeit schwarz-weiß, bis er gar nichts mehr gesehen hat. Bis er in Dunkelheit stürzte. Dann half ihm eine wunderbare Vision und viele wunderbare Menschen halfen ihm. Und er begann zu sehen, wie lebendig Gemeinschaft sein kann. Er begann zu spüren, wie Solidarität trägt und stark macht. Und das hat der Blinde in der Markus-Geschichte ja auch entdeckt. Also ganz ähnlich wie Paulus.
Ja, und ich denke auch, dass diese beiden Erfahrungen uns selber Mut machen wollen, auch das Gute in den Menschen zu sehen, die aufstehen, die sich bewegen, die aktiv werden, dass wir nicht nur schwarz sehen, sondern auch die Möglichkeiten sehen für das, was wir tun können. Paulus hat neu sehen gelernt. Er hat wieder die Farben gesehen. Er hat wieder die Schönheit der Menschen gesehen, der Körper und der Schöpfung. Und das hat er dann auch in einem wunderbaren Lied im 1. Korinther 15 festgehalten. Die Welt, die Schönheit zu sehen, das liest sich wie ein Psalm.
Da hast du recht, Ulrike. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Lied, das Paulus da im 1. Korintherbrief komponiert hat. Ich würde das gern vorlesen hier. Und zwar in meiner Lieblingsfassung, die von Claudia Janssen ist. Also sie hat das übersetzt auf folgende Weise. Nicht jedes Geschöpf ist dem anderen gleich. Denn eines sind die Menschen. Ein anderes Geschöpf sind die Haustiere. Ein anderes Geschöpf die Gefiederten. Ein anderes die Fische. Und es gibt Körper am Himmel und Körper auf der Erde. Aber unterschieden ist die Schönheit derer am Himmel, unterschieden die derer auf der Erde. Eine andere ist die Schönheit der Sonne und eine andere die Schönheit des Mondes und eine andere die Schönheit der Sterne. Ein Gestirn unterscheidet sich nämlich von einem anderen in seiner Schönheit.
Das ist ein wunderschöner Text. Ein Gesang, der uns auch die Augen öffnet wieder für die Schönheit. Das ist doch auch ganz wichtig für uns, dass wir nicht nur schwarz sehen, sondern auch das Leuchten der Schönheit.
Paulus hat wahrscheinlich 14 Jahre nicht gebraucht, bis er diese Nuancen gesehen hat und bis es aus ihm herausgesprudelt ist. Seine Begeisterung, seine Hoffnung, dass alle Geschöpfe in ihrer eigenen Schönheit erstrahlen können.
Ja, und solange Gottes Atem in uns ist, sind wir schön. Strecken wir uns aus nach dem Leben, strecken wir uns aus nach der Kraft Gottes, die lebendig werden lässt, uns und unsere Mitmenschen.
Du, ich habe kürzlich irgendwo gelesen, Ulrike, dass es auf der Erde mehr Liebe als Hass gibt. Ich denke, dieser Satz stimmt wirklich.
Wie schön, Lucia. Auf der Erde gibt es mehr Liebe als Hass. Daran wollen wir uns festhalten. Genau daran. Vielen Dank für das Gespräch, Lucia. Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.